Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Diese Folge wurde unterstützt vom Seebad Resort Albena.
Ein mystisches Meer, das wild und mild sein kann. Eine Reise zu Delfinen, Pelikanen und Schildkröten und eine Architektur, die nicht kleckert, sondern klotzt. Und ich wage mich mal vor, die wenigsten haben all das schon mal live gesehen. Aber heute, zumindest hört ihr davon, bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Mein Name ist Silvia Tiborski und neben mir sitzt wie immer meine Podcast-Co-Hostin Tinka Dippel, Chefredakteurin von Merian. Hallo Tinka.
Hallo. Heute haben wir mal wieder Besuch im Podcast-Studio. Unsere Kollegin Mila Krull, Redakteurin bei Merian.de, ist bei uns. Willkommen Mila und sehr schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank.
Du bist heute unsere Reiseführerin, weil auch wir beide kennen unser heutiges Reiseziel nicht live. Du warst aber vor kurzem dort und nimmst uns jetzt alle mal im Kopf mit an Bulgariens Schwarzmeerküste, genauer gesagt ins Seebad Albena. Albena habt ihr vielleicht noch nie gehört, macht nichts, wir ordnen ja immer erstmal ein. Albena liegt am nördlichen Ende der bulgarischen Schwarzmeerküste, weit im Osten von Bulgarien. Und Bulgarien wiederum ist eingerahmt von Griechenland, der Türkei, Serbien, Nordmazedonien und hat im Norden eine lange Grenze zu Rumänien. Die führt weitgehend an der Donau entlang, von der wird später noch die Rede sein. Und hier im Osten liegt eben das Schwarze Meer. Um die 380 Kilometer lang ist die bulgarische Küste, beginnt oben mit vielen Kilometern Strand und einem Kap am sehr schönen Kayakra mit beeindruckenden bis zu 70 Meter hohen und sehr steilen Felsen. Und um die 50 Kilometer südlich davon liegt Albena mit einem der schönsten Strände von Bulgarien. Die Schwarzmeerküste ist wie eine einzige riesige Bucht so nach innen gebogen, reicht im Süden bis nach Burgas und geht dann noch weiter bis zum Grenzfluss Resovo. Burgas ist für seine großen Salzseen bekannt und hat auch den größten Hafen am Schwarzen Meer.
Das Schwarze Meer. Ich finde ja allein dieser Name klingt schon sehr besonders. Aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil es für mich als westdeutsch Sozialisierte so gar kein klassisches Urlaubsziel war, anders als für viele Menschen in der damaligen DDR. Bulgarien war ein sozialistisches Bruderland und Albena und andere Städte an der Schwarzmeerküste gehörten halt dann zu den typischen Urlaubszielen von DDR-Bürgern, die eben ein bisschen Geld für Urlaub hatten. Für manche, das gehört auch zur Geschichte, waren das übrigens Orte, von denen aus sie dann in den Westen flohen oder es versucht haben.
Ja, und für diese Urlauber ist Albena 1969 gebaut worden. Also nicht für die mit dem Fluchtplan, sondern für die, die einfach mal Sonne tanken und im Meer baden wollten. Eines der ersten Hoteldörfer war es und Albena sollte wohlhabende und internationale Gäste anziehen und entstand als reiner Urlaubsort, der komplett aus Ferienunterkünften bestand. Der wurde tatsächlich in nur 3 Monaten hochgezogen.
3 Monate? Also von wie vielen Zimmern sprechen wir? Mila, nimm mal bitte all jenen die Skepsis, die jetzt vielleicht denken, in 3 Monaten kann kaum irgendwas Erlebenswertes entstehen.
Naja, die bürokratischen Hürden waren sehr überschaubar. Und ja, die haben das tatsächlich einfach durchgezogen. Architekt des Ganzen war Nikolai Nenow. Ich habe ein Interview mit ihm gesehen, da erzählt er lustigerweise, er habe den Job deswegen bekommen, weil alle anderen gerade im Urlaub gewesen sind. und er hat so gebaut, dass fast jedes Zimmer einen Meerblick hatte und deswegen sind die Hotels da auch teilweise sehr lustig arrangiert. Und ja, Tinka, zu deiner Frage damals, waren es nur 4 Hotels und 9 Restaurants und inzwischen sind es tatsächlich 33 Hotels. Oha. Und Villen. Vom 3- bis zum 5-Sterne-Hotel ist alles dabei.
Und wie sieht es da aus? Also wenn du sagst, das wurde nur 3 Monaten hochgezogen, dann habe ich da jetzt eher so eine funktionale Optik im Kopf.
Also ich würde schon sagen, dass man einigen Gebäuden auch das Tempo ansieht, in dem sie errichtet wurden. Also es ist viel Beton, riesige Fassaden und dem Architekten ist es aber auch an vielen Stellen geglückt, dass noch ausreichend Luft zwischen den Häusern geblieben ist. Also besonders prägnant ist das Hotel Dobrutscha mit seinen 19 Stockwerken tatsächlich. Das ist aktuell aber geschlossen und soll in Zukunft aber wieder renoviert werden. Trotz des ganzen Betons ist es in Albena echt grün. Die Häuser ragen daraus wie eine Ministadt mit vielen Bäumen und drumherum liegen viele Felder und viel Wald. Und das ist echt ein interessanter Kontrast, denn einerseits ist da diese kleine Skyline aus Hochhäusern und andererseits ist die Region landschaftlich sehr schön.
Albena ist also zum Urlaub machen geschaffen worden. Und wie im Sozialismus damals üblich, gleich im großen Maßstab und hoch hinaus, hat aber trotzdem schon eine besondere Geschichte. Die reicht zwar jetzt nicht bis ins Mittelalter oder in die Antike zurück, wie bei anderen Orten in Bulgarien, aber auch die gibt es natürlich. Welche denn eigentlich zum Beispiel?
Varna ist zum Beispiel der nächstgelegene. Dort bin ich auch gelandet. Da liegt nämlich der nächste Flughafen. Das ist so um die 40 Kilometer südlich von Albena. Da siedelten Menschen sogar schon vor tausenden von Jahren. Vermutlich wegen der perfekten Voraussetzungen. Es gibt mildes Klima und fruchtbare Böden. Das fischreiche Meer natürlich vor der Haustür. Und weite Wälder mit viel Wild zum Jagen.
Und da warst du jetzt 6000 Jahre später sozusagen. Aus eigentlich ja ganz ähnlichen Gründen. Also es ist warm. Da ist das Meer und Wälder, auch wenn du jetzt nicht zum Jagen da warst.
Doch, irgendwo schon. Wir haben nämlich im Wald nach Trüffeln gejagt mit einer Schar von Hunden.
Okay, das musst du unbedingt gleich nochmal erzählen. Aber nochmal eine Frage zu Varna. Du hast eben gesagt, du bist über Varna angereist. Ich hätte jetzt gedacht, man würde über Sofia fliegen, also die Hauptstadt von Bulgarien.
Das kann man auch, wenn man Albena jetzt zum Beispiel mit einem größeren Bulgarien-Roadtrip verbinden möchte. Denn Sofia liegt ja weit im Westen, also ein ganzes Stück weit weg vom Meer. Und da wärst du bestimmt nochmal 4 Stunden mit dem Auto unterwegs. Ich bin jedenfalls von Hamburg über Wien nach Varna geflogen. Das dauert mit guter Umstiegszeit so 4,5 Stunden. Es gibt aber auch einige oft sehr günstige Direktflüge von Deutschland aus, vor allem in den Sommermonaten.
Und für alle, die wirklich viel Zeit haben, so ein Roadtrip, der wäre sicher auch sehr interessant. Von Hamburg aus legen auf dem Weg, haltet euch fest, Berlin, Dresden, Prag, Brünn, da will ich unbedingt mal hin, Bratislava, Budapest, Timișoara, reine Fahrzeit, gut 24 Stunden. Also nur so als Idee.
Wo ist denn Timișoara?
Das ist Rumänien. Gucken wir gleich mal nach. Du bist geflogen, Mila. Und du musstest nach deiner Ankunft auch nicht mal Geld umtauschen oder gleich nach der Landung zum Automaten, denn Bulgarien hat seit Januar ganz frisch den Euro. Ist also europäischer, als manche von euch vielleicht denken. Wie war denn so dein erster Eindruck?
Ja genau, ich bin in Varna gelandet. Der Flughafen dort ist echt klein. Es gibt nur eine Ankunftshalle, aber da ist trotzdem viel los. Und ja, direkt nach der Ankunft sieht man, wie grün und fruchtbar alles ist. Das Klima und die Vegetation sind da doch eine andere als zur selben Zeit am Mittelmeer zum Beispiel.
Okay, bevor wir jetzt in Albena ankommen, nach der Landung noch mal kurz zu Varna. Das ist mit 340.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt von Bulgarien. Gleich nach Sofia und Plovdiv und hat auch eine Uni. Aber was hat die denn noch so? Also lohnt es sich da auch nochmal ein bisschen Halt zu machen und sich umzuschauen?
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel gibt es da etwas außerhalb der Stadt ein Schloss, das einmal Sommerresidenz eines deutschen Fürsten war, Alexander von Battenberg. Das war der erste bulgarische Monarch im 19. Jahrhundert und auch einer der ersten Schwarzmeertouristen. Der war von der Natur und der Gegend und dem milden Klima so angetan, dass er sich da das Schloss hat bauen lassen. Ich muss es richtig aussprechen, das heißt Schloss Evxenograd. Für den Park hat er sich extra französische Landschaftsgärtner nach Bulgarien geholt. Und ja, außerdem gibt es im Zentrum von Varna eine ziemlich gigantische bulgarisch-orthodoxe Kathedrale, einen botanischen Garten und einen großen Hafen, aber auch Museen. Also es ist definitiv ein Ausflug wert.
Das ist ja irgendwie der Klassiker, ne? Der Adel hat im 19. Jahrhundert die Orte entdeckt, die dann später bürgerliche Touristen und im Fall von Bulgarien Touristen aus dem Arbeiter- und Bauernstaat DDR anzogen. Kleiner Nachklapp. Ich habe es schnell nachgeguckt. Timișoara ist die viertgrößte Stadt Rumäniens.
Guck an, wieder was gelernt.
Ja. War denn eigentlich eine von euch schon mal im Schwarzen Meer?
Nee, und das, obwohl ich den Balkan wirklich sehr mag und viel in den ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken unterwegs war. Also mach uns jetzt mal richtig Lust, Mila.
Ich war auch noch nie da, aber ich möchte auch total gerne. Ich habe mal mit dem Regisseur Fatih Akin über das Schwarze Meer gesprochen. Sein Vater war ursprünglich Schwarzmeerfischer, wenn auch in der Türkei. Und Fatih Akin hat da als Kind viele seiner Sommerferien verbracht und sprach in diesem Interview total fasziniert vom Schwarzen Meer. Also, dass das so wild sei und so mystisch und ungezähmt. Auch jetzt, wie du sagtest, im Vergleich zum eher braven Mittelmeer. Wie war denn dein Eindruck vom Schwarzen Meer? Ist das finster und mystisch und wild?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe es als das komplette Gegenteil empfunden. Es war ruhig und weich und seicht, wirklich wie die Ostsee. Nur eben richtig schön warm, also toll zum Baden. Und ja, im Juni waren auch schon 21 Grad. Der Strand hat ganz feinen, hellen Sand und ist wirklich super breit, 150 Meter im Schnitt. Also man braucht eine Zeit, bis man am Wasser ist. Und selbst wenn viele Menschen dann in den Sommerferien da sind, kann ich mir vorstellen, dass alle aber genug Platz finden. Also als ich da war, war es überhaupt noch nicht voll.
Und warst du auch drin im Meer?
Ja, ganz früh am Morgen, also bevor da überhaupt was los war. Und ich hatte diesen riesigen Strand fast für mich alleine. Das war ein richtig tolles Gefühl. Es geht auch ganz flach rein. Also für Familien ist das total toll. Und abgesehen vom Schwimmen gibt es noch eine Menge andere Wasseraktivitäten. Man kann Boot fahren oder man kann trotzdem schwimmen gehen, wenn das Wetter vielleicht gerade mal nicht mitspielt. Und zwar gibt es in Albena einen riesigen Aquapark. Der hat 30.000 Quadratmeter und es gibt viele Pools und natürlich Rutschen.
Silvia und ich wissen, wo unsere Söhne ihre Tage verbringen würden. Wir wahrscheinlich eher nicht. Aber bevor wir jetzt die Badesachen rausholen, erstmal einchecken. Wie bist du dort eigentlich untergekommen? Es gibt ja nicht nur die Hotels aus den 70er und 80er Jahren, sondern inzwischen auch neuere Hotels.
Genau, es gibt auch einige Hotels, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind. Ich war im Hotel Amelia, das ist ein 5-Sterne-Haus im Resort Albena. Und neben den Außenpools gibt es da auch einen coolen Pool auf der Dachterrasse. Und der Name des Hotels geht übrigens auf die Flugpionierin Amelia Earhart zurück. Aber halt in Albena hat sie tatsächlich nie gemacht. Also es muss eher eine große Sympathie für sie gewesen sein.
Also die scheinen hier ein großes Herz für Frauen zu haben. Albena selbst ist benannt übrigens nach einer Figur eines Schriftstellers, der heißt Jordan Jovkov. Das ist ein Märchensammler, der bulgarische Bruder Grimm. Der hat ein Theaterstück geschrieben, das Albena heißt, so vor gut 100 Jahren. Und daher kommt dieser Name des Resorts. Ich habe euch mal ein Buch mitgebracht aus einem ostdeutschen Verlag, antiquarisch erworben. Ich liebe ja sowas.
Ja, großartig. Silvia und ihre Bücher.
Genau, aber jetzt zurück zu deinen Unterkünften. Was gibt's da noch so am Strand?
Relativ neu ist ein Kapselhaus, das direkt am Strand steht. Insgesamt gibt es trotz der Hochhäuser also dort einen richtigen Unterschied auch zu anderen Resorts an der Schwarzmeerküste, denn es wird heute nicht mehr unbedingt groß gebaut. Ich finde diese historischen, brutalistischen Bauten ja total faszinierend. Also ich bin auch mehrmals auf Fotosafari gegangen und habe ein paar der ursprünglichen Hotels noch dokumentiert, die nicht mehr in Betrieb sind. Man kann viele Gebäude aus der Nähe betrachten und zum Beispiel durch einige Fenster schauen und die Lobbys und Zimmer und ja auch die Ausstattung sind wirklich wie eine Zeitreise. Aber viele der damaligen Designelemente, etwa die Lampen oder auch die Möbel, sind ja heute wieder richtig modern. Also ich habe es total geliebt, mich dort näher umzusehen. Ich bin ein großer Fan.
Ich auch. Also ohne das jetzt live gesehen zu haben, aber kurz zur Erklärung. Brutalismus, das ist ja dieser Architekturstil, in dem Albena ursprünglich gebaut wurde. Aber ja nicht nur Albena. Vieles, auch nicht nur, aber viel in den sozialistischen Ländern ist in diesem Stil gebaut. Und dieser Brutalismus, der feiert den Beton als Werkstoff. Und der feiert Größe und klare Linien. Also der ist so komplett rüschenfrei und manche empfinden das als hart. Aber ich finde erstens, das gehört halt einfach zur Architektur und Kunstgeschichte dazu. Und da sind Brüche und so, machen das erst richtig interessant. Und ich kann euch sagen, ich lebe selbst in so einem Bau und innen sind die oft sehr gut durchdacht, gut geschnitten, hell und wohnlich, nur halt ohne Stuck. Und wie langweilig wäre die Welt, wenn es überall nur so Fachwerk und verschnörkelte Fassaden gäbe.
Und wie du sagst, es gibt es eben nicht nur in den früheren sozialistischen Republiken, sondern auch andernorts. Ne? Also diese stufenförmigen Pyramiden, die es jetzt immer noch in Albena gibt, die wurden damals nicht nur in Osteuropa gebaut. Die in Albena soll von einem recht bekannten südfranzösischen Hoteldorf in Montpellier inspiriert worden sein. Das heißt La Grande Motte, heißt übersetzt die große Düne. Und wurde genauso wie im sozialistischen Bulgarien gebaut, um möglichst viele Urlauber unterzubringen, die dann eben die Wirtschaft ankurbeln sollten, weil sie ein bisschen Geld da lassen. Also dieses La Grande Motte gilt heute wirklich als Ikone der Baugeschichte. Und wer sich diesen Stil mal anschauen möchte, da ist man in Osteuropa, in Bulgarien, in Albena eigentlich am richtigen Ort.
Und tatsächlich wird ja heute auch wieder sehr ähnlich gebaut. Also ich war letztens in Stuttgart, wo derzeit richtig tolle Projekte entstehen. Und ich habe ganz, ganz viel Beton gesehen. Der Baustoff hat sich also als solcher dann doch bewährt. Und deswegen ist in Bulgarien auch noch so viel davon zu sehen. Dazu passt auch noch ein Tipp, den ich euch mitgebracht habe. Falls ihr Lust auf einen Ausflug habt und vielleicht über Sofia an die Schwarzmeerküste fahrt. Das lässt sich verbinden mit einem gigantischen Bauwerk aus den 80ern, dem Bus Lutscher. Das liegt auf einem Berg, dem Chachi Dimita, und sieht aus wie ein UFO, das da in der Wildnis gelandet ist. Aber es ist ein UFO mit stattlichen Ausmaßen. Ich habe euch ein Bild davon mitgebracht.
Boah, das ist ja verrückt.
Krass. Es sieht wirklich irre cool aus. Ihr müsst euch das unbedingt mal angucken. Das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, wie immer auch alles andere. Also was war denn dieses UFO mal und kann man da rein?
Ja, das war als Kongresshalle für die Kommunistische Partei, wurde es genutzt. Und heute kann man es aber leider nur von außen besichtigen. Aber man findet eben auch online Innenaufnahmen davon. Und es ist wirklich ein spannender Ort.
Also ich würde diesen Ausflug auf jeden Fall machen, allein um auch noch was vom Balkangebirge zu sehen. Ihr wisst ja, wie gerne ich die Berge mag. Mhm. Und da liegt dieses UFO mittendrin. Das Balkangebirge liegt wie so eine Ost-West-Achse im Norden von Bulgarien, beginnt im östlichen Serbien, schrammt dann an Sofia vorbei und endet so ungefähr 100 Kilometer vor der Küste. Könnte man also durchaus von Albina als Ausflug erreichen. Mila, mal angenommen, ich bin mit dem Mietwagen unterwegs. Wie die Serben schreiben auch die Bulgaren in kyrillischer Schrift. Wie kamst du da so klar? Also wenn es zum Beispiel darum geht, ein Straßenschild zu lesen.
Das war gar kein Problem. Seit 2009 gibt es auf den Schildern eine Art Übersetzung des Kyrillischen auch in die lateinische Schrift. Und das hat man gleich nach dem EU-Beitritt 2007 angeschoben. Und zur Not gibt es ja noch Google Maps. Das hilft immer. Und auch die Speisekarten zum Beispiel sind in der Regel mehrsprachig.
Ich hätte ja die perfekte Soundkulisse für unseren Roadtrip zum
UFO. Du hast wieder eine Spotify-Liste angelegt.
Ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit. Machen wir ja öfter mal, dass wir euch eine Liste mit Musik aus unserem Reiseland zusammenstellen und in die Shownotes verlinken. Und normalerweise höre ich mich dann immer so ein bisschen durch die Musiklandschaft, aber diesmal ist unsere Liste inspiriert von zwei Frauen, die mehr Ahnung von bulgarischer Musik haben als wir. Die Schauspielerin Vidina Popov und die Journalistin Maria Popov. Die haben beide bulgarische Wurzeln und sind für den Sender Arte dahin gefahren und haben eine sehr unterhaltsame Doku über Bulgarien gedreht. Und deren Musikfavoriten dürfen wir netterweise hier an euch weitergeben. Ich habe die noch ein bisschen angereichert. Vielen Dank dafür und auch die Doku verlinke ich euch gerne in den Shownotes.
Musik ist in Albina auch echt ein großes Thema. Es gibt am Strand eine Open-Air-Bühne, wo in der ganzen Saison ganz unterschiedliche Acts stattfinden. Und es gibt Klassik und Pop bis hin zu Folk. Die arbeiten dort auch mit verschiedenen Gruppen zusammen, die traditionelle bulgarische Tänze aufführen und singen und den Urlaubern am Strand auch das nahe bringen. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Es gibt auch im September noch einen Workshop für bulgarische Tänze. Den habe ich aber leider verpasst.
Hätten wir gerne gesehen.
Ja, das hätte ich auch sehr gerne gesehen. Und im November gibt es auch nochmal ein großes Folkfestival.
Nach diesem Ausflug in die bulgarische Pop- und Folkgeschichte möchte ich jetzt gerne mal einen Ausflug in die bulgarische Natur machen. Vorher wollen wir euch aber noch die aktuelle Ausgabe von Merian vorstellen. Coverthema sind die Balearen. Wir zeigen euch sehr kreative und entspannte Seiten dieser Inselgruppe. Mallorcas Dörfer mit internationaler Strahlkraft, Palmas Kulturszene, Hotels voller Kunst. Mila hat Ibiza jenseits der Partymeilen entdeckt und sich von Formentera verzaubern lassen. Und Olaf de Harde hat auf Menorca die einzige Slowfood-Köchin besucht.
Außerdem war Olaf wieder für seinen Gourmet-Guide unterwegs, diesmal in Wien. Weitere Themen im Heft: Freiburg als perfekte Frühjahrsstadt, Hawaii, viel Neues aus dem Chiemgau und das Trendthema Set-Jetting, also Reisen zu Film- und Serienschauplätzen. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/.
Jetzt haben wir schon viel über das Meer gesprochen, aber hier im Norden von Bulgarien gibt es ja auch noch ganz andere sehr besondere Ökosysteme. Von Albina aus ist es nicht weit nach Baltata. Und das ist ein wichtiges Naturschutzgebiet nördlich von Albina, ein Auenwald von gut 2 Quadratkilometer Fläche. Und der ist etwa so groß wie die Insel Helgoland. Mila, du warst dort, ne? Erzähl mal.
Ja, genau. Das liegt wirklich direkt hinter dem Resort und man kann da auch zu Fuß hingehen. Es gibt ein paar hölzerne Brücken, die da über so lagunenartige Gewässer führen. Und ich habe sogar direkt Schildkröten gesehen. Das war total toll.
Cool.
Und ja, es gibt uralte Bäume, viele Pflanzen und Schilf wächst hier völlig wild. Und es gibt weiter im Norden noch ein Naturschutzgebiet, das ich hier auch besucht habe. Das ist besonders für die vielen, teils seltenen Vogelarten bekannt. Durang Kulak heißt das. Dort überwintert vor allem der bulgarische Nationalvogel, die Rothalsgans.
Oh, die Bulgaren haben einen Nationalvogel?
Ja, die ist auch sehr hübsch, wie ihr Name verrät, mit einem roten Hals. Und von hier aus sind es übrigens nur noch 6 Kilometer bis zur Grenze nach Rumänien. Also es ist wirklich richtig weit im Norden. Aber von Albena kann man gut hinfahren und wenn man nicht überall unterwegs hält, so wie wir das gemacht haben, dann braucht man nur ungefähr eine Stunde.
Was in den Wäldern und im Schwarzen Meer dann noch so an Tieren lebt, darüber hast du, Silvia, mit dem Experten der NGO Green Balkans gesprochen, mit dem Umweltwissenschaftler Dimitar Popov. Da hören wir jetzt mal rein.
Es gibt 3 Arten im Schwarzen Meer, den Tümmler, den gemeinen Delfin und den Schweinswal. Den Schweinswal könnten eure deutschen Hörer tatsächlich kennen, er lebt nämlich auch in der Nord- und in der Ostsee. In der Ostsee ist er allerdings sehr gefährdet. Bei uns im Schwarzen Meer, wie in vielen anderen Meeren, sind die Fischernetze ein Problem. Darin verheddern sich viele Meerestiere und enden als Beifang, vor allem der Schweinswal. Um das zu reduzieren, haben wir verschiedene akustische Geräte getestet, sogenannte Pinger. Die hängen an den Netzen und halten die Tiere fern. Und nur eines der Modelle war effektiv, das wird übrigens in Deutschland hergestellt. Es kann den Beifang von Tümmlern um 60-70% reduzieren.
60-70%.
Wenn man an der Schwarzmeerküste unterwegs ist, ist es wahrscheinlich, dass man da Delfine und Schildkröten sieht?
Yes, but it depends a lot on the season.
Ja, aber es kommt auf die Jahreszeit an. Frühjahr ist die beste Jahreszeit, denn dann kommt es besonders nah an die Küste. Es gibt viele Anbieter für Bootstouren auf dem Schwarzen Meer. Ich empfehle besonders die Baltic, mit denen wir für unsere Erhebung auch immer fahren. Baltic ist sehr nah an Albina. Ihr Schiff heißt Kaliakria. Die haben viel Erfahrung, wenn es darum geht, sich Delfinen und Walen zu nähern. Und was die Jahreszeit angeht, Mai ist der beste Monat für Delfinbeobachtungen. Oder der Herbst, weil dann weniger Seegang ist. Ende September, Oktober, sogar noch im November. Denn das Schwarze Meer kann oft ziemlich rau werden. Besonders im August, das ist einer der windigsten Monate bei uns.
Ihr arbeitet in verschiedenen Naturschutzgebieten in Bulgarien. Welches ist denn das, das besonders sehenswert ist?
Wenn du im Norden anfangen willst, dann fahr nach Durang Kulak und an den Schablasee. Kaliakri ist besonders interessant, weil es dort sogar Steppen gibt. Und es ist dort auch landschaftlich besonders schön, weil es als Kap ins Meer ragt. Unsere Organisation Green Balkans arbeitet am Pomori-See, eine Salzwasserlagune südlich von Albina. Das war einer der 2 Orte in Bulgarien, an denen traditionell Salz abgebaut wurde. Und dann sind noch 3 Seen bei Burgas wichtig, vor allem für Vögel, aber auch für andere Tiere und Pflanzen.
Welche Vögel sind denn besonders typisch für Bulgarien?
Wenn wir wieder im Norden anfangen, gibt es da zum Beispiel Tulenovo. Das ist der Lebensraum von Krähenschaben. Das sind Kormorane, die an der Küste brüten. Und die Seen um Burgas und Pomori sind wichtige Rückzugsorte für verschiedene Seeschwalbenarten und den Schwarzflügel-Stelzenläufer. Dort lebt jetzt seit ein paar Jahren sogar ein Schwarm Flamingos dauerhaft.
Ihr habt auch Pelikane in Bulgarien. Wo gibt es die?
Die wichtigsten Brutgebiete sind an der Donau im Norden. Früher gab es bei uns nur eins, bei Srebrna. Aber durch Schutzmaßnahmen gibt es jetzt auch welche in Persina und Kalimok-Bruschlen, auch beides an der Donau.
In der Nähe von Albina liegt das Naturschutzgebiet Baltata. Wofür ist das bekannt?
Das ist ein sehr gutes Beispiel für einen Auenwald. Die Vögel, die dort leben, sind typischerweise Spechte, Singvögel und auch Amphibien. Amphibien und Reptilien könnt ihr hier begegnen. Ich bin mir sicher, dass es hier die europäische Sumpfschildkröte und Kreuzottern gibt.
Die größte Stadt in der Nähe ist Varna. Gibt es dort Orte, die du empfehlen könntest? Cafés oder Läden oder Restaurants?
Ich würde sagen, vielleicht das Archäologische Museum. Soweit ich weiß, kann man dort den ältesten von Menschen hergestellten Goldschmuck der Welt sehen.
made God yours.
Albina versucht, nachhaltig zu arbeiten. Ist das auch dein Eindruck, dass dort wirklich Naturschutz ernst betrieben wird?
Soweit wir wissen, ist Albina ein Ort, wo die Küste nicht so übertrieben bebaut wurde wie in anderen Schwarzmeerorten, wie dem Sonnenstrand zwischen Varna und Burgas oder dem Goldstrand südlich von Albina. Verglichen mit denen ist Albina wahrscheinlich der naturnaheste Ort an der gesamten bulgarischen Schwarzmeerküste.
Das stimmt, das ist tatsächlich eine Besonderheit hier in Albina. Das gilt als sehr nachhaltiges Resort. Es gibt nämlich immer mehr Solarstrom. Das Resort ist autofrei. Es gibt nur kleinere E-Autos, die da drin rumfahren. Und wenn man selber mit dem Mietauto da ist, dann parkt man das vorher auf einem großen Parkplatz. Und alles andere kann man bequem zu Fuß oder mit so kleinen Shuttlebussen erledigen. Und noch ein anderes Beispiel, also die Essensreste aus den Hotels, die landen nicht direkt im Müll, sondern in einem Kraftwerk, das wiederum einige der Hotels in Albina mit Energie versorgt.
Essen. Wir haben noch gar nicht über das Essen gesprochen und über das Trinken. Das war wahrscheinlich, sag ich mal, klassisch Balkanküche, wie wir sie lieben, mit viel Fleisch und viel Schnaps.
Das stimmt. Also viele Gerichte enthalten auch tatsächlich Fleisch und wegen der Nähe zum Wasser gibt es aber auch viel Fisch. Etwas gewöhnungsbedürftig fand ich, dass der Schnaps hier schon zum Salat gereicht wird. Also den kriegt man auf leeren Magen. Und was mir aber gut gefallen hat, ist, dass man in Albina auch oft und viel mit lokalen Lebensmitteln kocht. Drumherum gibt es ja total viel Landwirtschaft. Es gibt Plantagen mit Kirschbäumen und Apfelbäumen und auch richtig viele Getreidefelder. Und ja, nicht wenig von dort landet dann nachher auf dem eigenen Teller. Das gilt übrigens auch für das ein oder andere Rind, das dann hier weidet. Aber immerhin gibt es keine langen Transportwege.
Und offenbar pflücken und sammeln die Gäste ihr Essen ja auch super nachhaltig selber. Zumindest hast du mir vorhin kurz oder uns von deiner Trüffeljagd erzählt. Das musst du jetzt nochmal genauer erzählen. Wo genau war das und wo sind diese Trüffel dann am Ende gelandet?
Das war eine richtig tolle Erfahrung für mich als großen Hundefan. Denn nur ein paar Kilometer weit von Albina entfernt, im Landesinneren, da gibt es eine kleine Trüffelfarm. Wir wurden da stilecht mit einem uralten Traktor abgeholt, der uns durch blühende Wiesen mitten ins Nirgendwo kutschiert hat, also erstmal ein bisschen abenteuerlich. Hier warteten schon ganz süße kleine Cockerspaniel, die uns bellend empfangen haben und die hier tatsächlich richtig erfolgreich nach Trüffeln jagen. Es ist ein wildes Wiesen- und Baumgebiet und die machen sich da auf die Suche und man setzt mittlerweile oft Hunde ein, weil die im Gegensatz zu den Schweinen von früher die Edelpilze nicht essen. Deswegen sind sie mittlerweile die besseren Helfer. Den leckeren schwarzen Trüffel durften wir dann auch gleich probieren und später im Jahr finden die Hunde dann auch noch die edleren weißen Trüffel, die von hier aus tatsächlich nach ganz Europa verschickt werden. Und ja, es wurde wie andere Ausflüge und Aktivitäten auch über das Resort Albina organisiert. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum der Ferienort bei Familien besonders beliebt ist, weil man muss sich tatsächlich um ganz wenig nur kümmern. Ich würde euch aber noch gerne einen weiteren Ausflug empfehlen, und zwar das kleine Fischerdorf Tylenovo. Das liegt rund 60 Kilometer nördlich von Albina und ist wirklich ganz klein und ursprünglich. Es gibt hier eine Bucht und von der aus starten Taucher und Schnorchler gern. Was aber vor allem sehenswert ist, ist hier der Küstenweg. Der führt nach Süden. Man kommt vorbei an ganz, ganz tollen Formationen und auch einem großen Felsbogen. Manchmal sieht man hier auch richtig waghalsige Springer, aber bitte nicht nachmachen.
Nee, auf gar keinen
genau,
Fall.
Genau, die Profis kommen von hier und die wissen ganz genau, was sie tun.
Okay, das klingt interessant. Ich habe jetzt noch eine kleine Überraschung für euch, bevor wir uns verabschieden. Und zwar gibt es hier noch einen kleinen Nachtisch. Ich habe nämlich entdeckt, ich musste diese Packung, fand die so lustig.
Ja. Also erstmal können wir es natürlich mal wieder nicht lesen. Da bräuchten wir jetzt die Translate-App, aber.
Also es ist, ich muss es jetzt mal erklären für die Hörer, die es nicht sehen.
Großartig.
Es ist ein bulgarischer Schokoriegel. Es hat nämlich nicht weit von hier in Hamburg ein bulgarischer Lebensmittelmarkt aufgemacht. Und da war ich gestern noch kurz und dann habe ich überlegt, was das Lustigste ist und habe diesen Schokoriegel entdeckt. Ich schätze mal, er ist irgendwas mit Protein, weil man sieht einen Mann, dem fast das Shirt platzt vor lauter Muskeln.
Das muss ich vor meinen Kindern verstecken.
Ja, mit einem Spezialeffekt glitzern die Muskeln.
Vielen Dank.
Timo, unser toller Soundmensch, ich habe dir auch eins mitgebracht. Dann können wir uns an dieser Stelle schon mal bei dir bedanken. Wir haben heute echt viel gesehen, finde ich. Wald, Salzwasser, Lagunen, Steinküste und Sandstrände. Bulgarien ist jetzt auch auf meiner bei Miriam täglich wachsenden Reiseliste relativ weit oben. Und Silvia, unser Podcast Balkantrip, der nimmt ja weiter Form an, würde ich sagen.
Den machen wir bald. Ja, jetzt müssen wir ja, aber jetzt diese unbedingt heute. Mal, ich muss da jetzt mal reinreißen. Wir können das jetzt nicht.
Der muss aber noch ein bisschen, der muss ja noch ein bisschen warten. Insofern könnt ihr euch jetzt schon mal einstimmen und da einmal reinbeißen in den tollen Schokoriegel.
Moment, probier mal.
Das ist, glaube ich, einfach eine Schokowaffel, oder? Mhm.
Sehr gut. Vielen Dank. Die Verpackung ist wirklich fantastisch.
Ja, die ist großartig.
Also, demnächst nehmen wir uns einen Bus und fahren über den Balkan.
Mila, kommst du mit?
Auf jeden Fall.
Wenn es euch gefallen hat und auch wenn ihr Kritik habt, meldet euch gern mit Feedback und mit Vorschlägen, wohin es in den nächsten Folgen mal gehen soll. Schreibt einfach eine Mail an podcast@merian.de. Dank nochmal an Timo von der Mellenschmiede, wo wir heute ja zu dritt im Studio sitzen.
Und schaut gerne auch mal auf unserem Instagram-Account merian.magazin vorbei. Und wenn ihr noch mehr Reiseinspiration wollt, abonniert gern kostenlos unseren Newsletter unter merian.de/newsletter.
Und folgt natürlich diesem Podcast. Das lohnt sich nämlich. Wir sind immer wieder für eine Überraschung gut. Diese hier zum Beispiel Liverpool. Dahin reisen wir in der nächsten Folge am 8. Mai. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.